wieder anders. Der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhardt.
Ja, hallo, da sind wir wieder bei Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast. Mein Name ist Christine Eichhorn und ich sitze wie immer hier mit
Toni Bernhardt. Und wir sitzen wie fast immer an der Uni Stuttgart im K2 und sprechen über Becher.
Genau, heute sprechen wir auch über ein Thema, von dem wir beide wahrscheinlich noch verhältnismäßig wenig Ahnung haben. Das ist also eine gewissermaßen anspruchsvolle Folge für uns. Wir wollen uns nämlich heute Becher in seiner kulturpolitischen Funktion ansehen. Wir haben es aber ein bisschen noch gespickt mit seinen Arbeiten als Literaturtheoretiker, die er ja auch in den 50er Jahren übernimmt, weil wir dazu mehr sagen können.
Ja, und am Ende haben wir eine kleine Überraschung mitgebracht. Das sagen wir noch nicht viel.
Genau. Also ich glaube, es wird doch wieder eine ganz spannende Folge und wir versuchen uns so ein bisschen durchzuarbeiten. Also wir wissen ja, dass Becher 1945 zurückgekommen ist mit der Gruppe Ulbricht und seitdem ist er ja im Aufbau der DDR ganz aktiv und wird dann eben später auch ab 1954 Minister, hat aber viele andere Dinge gemacht. Und was er eben in den 50er Jahren auch macht, das haben wir ja so ein bisschen auch schon gestreift, ist, dass er sich sehr intensiv auf einmal theoretisch mit Literatur beschäftigt. Also während er vorher eigentlich ja eher Dichter nur war, also es gibt ja ganz, ganz viele Dichtungen und natürlich auch manchmal in der Dichtung so Überlegungen, wie Sachen aussehen sollen, aber jetzt setzt er sich tatsächlich hin und fängt an, so exzessiv literaturtheoretische Texte zu schreiben. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, wenn man sich das halt überlegt, dass das was Neues ist. Also in den 50er Jahren stehen, glaube ich, ab 52, meine ich, entstehen diese 4 Bände der Bemühungen, die insgesamt ungefähr 1000 Seiten umfassen.
Auch der Titel ist so schön, Bemühungen. Das, wenn man sich über Literaturtheorie beschäftigt, also auch dieser eben, später hätte man vielleicht Versuche über gesagt, aber Bemühungen über, eine sehr eigenartige Einleitung, um eben dieses Theoriegebäude darzulegen. Das wird vielleicht eine Frage sein, die uns beschäftigen wird heute, irgendwo ziemlich erratisch und auch singulär ist. Also es ist so eine Literaturtheorie, die oft ganz schwierig an Strömungen, an übergreifendere, anerkanntere Konzepte anschließbar ist. Wir sind in der Sonetttheorie schon manches Mal auf solche Beobachtungen gestoßen, dass nur er sich irgendwas ausgedacht hat, das man sonst vielleicht gar nicht so nachlesen kann. Und bisweilen kommt mir vor, klingt diese Bechersche Literaturtheorie ein bisschen wie eine Privattheorie, die eine sehr persönliche ist.
Ich glaube, so muss man den Titel Bemühungen vielleicht auch verstehen, dass er sich bemüht, jetzt zusammenzuziehen, was ihm eigentlich wichtig ist und was er für Literatur, für literarische Auffassungen hat, warum er so dichtet, wie er es tut. Also das ist ein ganz großes Bedürfnis, auch so dieses Rechenschaft ablegen, ne? Das ist irgendwie so eine Sache, die in der Nachkriegszeit sehr stark wird. Das fängt eigentlich an 1948 mit dem Aufstand im Menschen. Das ist ein Manuskript, das zeitlebens nicht mehr erschienen ist. Das ist dann erst in den 90er Jahren irgendwann nochmal rausgegeben worden. Und das ist interessant, weil das halt so essayistisch ist. Also da sieht man, da hat der Pascal gelesen und fängt jetzt an, so mit so essayistisch-aphoristischen Formaten zu arbeiten. Also immer so kurze Abschnitte, manchmal nur eine halbe Seite, manchmal aber auch so 2 Seiten. Und die sind relativ unzusammenhängend.
Ich glaube, auch Bemühungen, eben gerade dieses Fragmentarische, diese kleine Form, dieses Stückhafte und eben das Konzept der Bemühung, das finde ich, ist vielleicht auch ein bisschen typisch für die Nachkriegszeit und Ausdruck von Unsicherheit, Ausdruck von Destabilisierung. Man bemüht sich, also man bemühen ist in, ja, klingt ja immer so, wie wenn man es nicht schafft oder nur annähernd schaffen könnte. Also Bemühung um etwas, ich bemühe mich zwar, aber ich schaff's nicht. Und gerade diese große Vorsicht in Äußerungen, in Feststellungen, in Festlegungen. Das finde ich sehr typisch für die Nachkriegszeit. Und vielleicht spiegelt sich das auch darin etwas wider.
Es ist aber natürlich ein bisschen untypisch, glaube ich, für Becher, wie wir ihn bisher kannten, weil der war ja immer nicht so unvorsichtig, ne? Sondern der hat ja eigentlich immer rausgehauen. Und dass er jetzt auf einmal so anfängt, so sehr vorsichtig sich ranzutasten, also einerseits die kleine Form, dann aber wieder exzessiv in der Länge. Und die Länge ergibt sich dann natürlich darauf, weil er sehr lange überlegt und verschiedene Sachen ausprobiert, ne? Also das ist keine Literaturtheorie, die irgendwie so von vorne bis hinten ein Argument durchzieht, sondern er nimmt sich immer so einzelne Gedanken und überlegt so ein bisschen. Dazu passt auch, dass er 1950 dieses Tagebuch geschrieben hat, das von Anfang an für die Veröffentlichung gedacht war. Das funktioniert auch so, dass er eigentlich jeden Tag ein paar Einträge macht und die sind oft so kurz. Manchmal ist es halt so was Tagesaktuelles wie, bin heute in der Sauna gewesen, und dann wieder irgendwelche Gedanken über das Schriftstellertum, dann aber auch wieder rückt er Sachen ein, die schon vorher irgendwo anders erschienen sind oder die er geschrieben hat. Also das ist ganz interessant, wie er da so mit heterogenem Material arbeitet.
Und auch eine Art Kontrast zur Bemühung, zur Vorsicht ist dieser Titel Das poetische Prinzip.
Genau, das ist, glaube ich, der letzte Band, wenn ich es richtig im Kopf habe, von dieser Viererreihe. Der ist 56, meine ich, erschienen, also ebenfalls einer der späteren. Und da hatten wir auch schon die Sonetttheorie daraus zitiert. Genau, aber das ist das, wo wir uns jetzt gedacht haben, wo wir da reinschauen. Denn es ist so, bei so einer Literaturtheorie ist es auch schwer auszuwählen. Und ich fand das jetzt vielleicht ganz sinnvoll, weil er da eben auch über diesen Begriff des poetischen Prinzips nachdenkt, den er ja in den Titel gerückt hat.
Ja, und das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass er hier von einem poetischen Prinzip spricht. Also das ist doch Ausdruck für den Anspruch, man würde die Poesie per se erfinden und grundlegen. Also das ist wieder nicht bescheiden, das ist wieder der Becher, der raushaut, der behauptet, der den großen Wurf machen will oder bemüht ist, den großen Wurf zu machen. Also ein poetisches Prinzip. Nun ja, das ist wirklich apodiktisch und normativ klingt und nach was Großem. Ein Prinzip zu verstehen, zu erkennen, zu modellieren, zu beschreiben, das ist schon was.
Ja, und gleichzeitig kreist das aber nur so ein. Ich weiß nicht, ich finde immer, das hat auch so ein bisschen was Romantisches, weil die Romantiker wollen ja auch um 1800 das große Ganze erfassen. Die wissen aber auch, dass sie das nicht können und deswegen machen sie so fragmentarische Annäherungen. Also eine gewisse Nähe sehe ich da.
Was Holistisches irgendwie, sowas, durchaus Romantisches. Dann hören wir vielleicht in konkrete Stellen hinein in diesem poetischen Prinzip. Wir haben zwei Nummern vorbereitet, diese Abschnitte sind nummeriert. Wir fangen an ganz am Anfang mit der Nummer 1 und dann folgt die Nummer 3.
Das poetische Prinzip. 1. Es handelt sich nicht um das poetische Prinzip, sondern um ein poetisches Prinzip im Großen und Allgemeinen, nicht um ein Abstraktum. Es handelt sich um dasjenige poetische Prinzip, das ich in meinen Dichtungen durchzusetzen bemüht bin und das ich demnach für ein richtiges halte. Ich halte es aber nicht für das einzige Richtige, nicht für ein Dogma. Das poetische Prinzip besteht gerade darin, dass es nicht das poetische Prinzip ist und gerade dadurch trägt es Elemente des poetischen Prinzips in sich. Es gibt mehrere Konzeptionen der Poesie und die Dichtung aller Zeiten und Völker lehrt, dass im Widerstreit der verschiedenen Konzeptionen und Prinzipien miteinander die Dichtung sich entwickelt und eine immer konkretere Gestalt annimmt. Ich bin zwar überzeugt, dass das poetische Prinzip, so wie ich es vertrete, der Dichtung die besten Entwicklungsmöglichkeiten bietet und den anderen Prinzipien überlegen ist, aber nur unter der einen Voraussetzung, dass es keinen Monopolcharakter annimmt und eine freie Konkurrenz der verschiedenen Prinzipien untereinander gewährleistet. Das poetische Prinzip, wie es in der Verteidigung der Poesie, in der poetischen Konfession, in der Macht der Poesie und in meinen Dichtungen selber dargelegt ist, kann nur als ein Prinzip unter anderen bestehen und gegen die anderen Prinzipien sich durchsetzen. Man sollte nicht vergessen, dass die Dichtung ein Monopol, eine Diktatur nicht kennt und solche Herrschaftsmethoden von keinem Dichter anerkannt werden. Die Dichtung kennt nur eine Hegemonie, das heißt eine freiwillige Anerkennung der Überlegenheit. Sei es die Überlegenheit einer schöpferischen Methode über eine andere, sei es die Überlegenheit eines Dichters über einen anderen. Solch eine Hegemonie schließt aber jede Art von administrativem Verhalten, jede Art eines Versuchs aus, sich gewalttätig durchzusetzen. In der Dichtung kann kein anderes Prinzip gelten als das Leistungsprinzip. Dieses Leistungsprinzip gehört mit zu dem poetischen Prinzip, das ich anderen Prinzipien gegenüber für überlegen halte. Drei. Dichtung im Dienst. Ein undurchdachtes, oberflächliches Schlagwort, denn welche Dichtung befindet sich nicht im Dienst? Wer von allen Dichtern der Weltliteratur hätte nicht gedient? Alles ist Dienst, alle sind im Dienst. Fragt sich nur, wem dienen sie, in wessen Dienst stehen sie? So ist nun einmal die menschliche Welt beschaffen, diese unausweichliche, diese unabdingbare, diese herrlich freie Zwangswelt. Darüber später noch einiges. Man dient dem Guten und dem Bösen auch, wenn dieser Dienst Konflikte mit sich bringt und man teils dem Guten dient, teils dem Bösen. Man dient dem Guten und dem Bösen auch, wenn man sich dessen nicht bewusst ist. Gerade diejenigen dienen mitunter am besten einer Sache, einer guten oder schlechten, die sich gar nicht dessen bewusst sind. Wenn also jemand uns vorwirft, wir dienen der oder jener Sache und seien brauchbare Knechte, so dient derjenige, der gegen uns solch einen Vorwurf erhebt, ebenfalls einer Sache, nur einer anderen. Und auch er ist in diesem Fall ein Knecht, wenn auch kein allzu brauchbarer. Haben die Dome etwa nicht gedient? Diente Goethe nicht, nämlich der Menschheit? Haben etwa Grünewald, Greco, Cranach und Rembrandt nicht gedient? Niemand auf dieser Menschenwelt wäre ausfindig zu machen, der nicht gedient hätte. Entweder so oder so, oder teils so, teils so. Es wäre wahrhaft an der Zeit, das gedankenlose Gefasel von der Dienstlosigkeit, der Unparteiischkeit und Unparteilichkeit von einer engagierten Kunst und Literatur zu beenden und endlich einzusehen, dass der Begriff einer reinen, interesselosen Kunst ein lebloses Abstraktum ist und die Erde kein Vakuum ist, worin Menschen und Menschengesellschaften existieren, die keine sind. Aber wahrlich, es geht gar nicht darum. Es geht diesen Theoretikern darum, den Gegner zu denunzieren, herabzuwürdigen und gegen ihn den Vorwurf einer Parteihörigkeit zu erheben und sich selber den Standpunkt des überparteilichen Gerechtsamen zuzuerkennen. Diese Methode, so alt sie auch ist, stirbt scheinbar erst dann aus, wenn die überparteiliche Welt dieser Gerechtsamen, wenn diese Lug- und Trugwelt zu Ende ist.
Also hier geht es drunter und drüber, kommt mir vor. Da kommen sehr verschiedene Sachen zueinander und ineinander. Am Ende jetzt in der Nummer 3, das Indienstsein, im Dienstsein, auch das ganz eigenartig, also ein ganz eigenartiges Verständnis von Arbeit und von Dichtung.
Ja, ich glaube, man merkt gerade diesen beiden Passagen sehr stark an, irgendwie, dass Becher jetzt, das ist jetzt 56, das ist ja eine Zeit, wir werden das gleich noch ein bisschen genau besprechen, wo Becher ja wirklich von allen Seiten eigentlich unter Beschuss steht. Ne? Also von der westdeutschen Seite sowieso, weil er der Repräsentant ist der DDR, also er ist als Kulturminister natürlich sichtbar, aber er ist auch eben als Dichter der Nationalhymne und anderer Lieder dichtbar. Also das heißt, er wird ja als als politischer Dichter wahrgenommen, als ideologisch problematischer Dichter.
Als Staatsdichter gewisserweise.
Richtig, als Staatsdichter, genau. Und das ist natürlich etwas, was für sehr, sehr viele Vorwürfe auf sich zieht. Das ist, glaube ich, das eine, wogegen er sich hier wehrt, dass er sagt, ja, ihr werft mir vor, dass ich im Dienst bin eines Staates, in dem ich dichte. Aber guckt mal, eigentlich sind wir alle immer im Dienst von irgendwas. Also ich würde es wirklich in diesem Kontext lesen. Dann kommt am Ende noch das Schlagwort mit der engagierten Literatur. Das ist ja auch eine Diskussion der 50er Jahre. Ja? Ist es jetzt eigentlich gut, dass sich Literatur engagiert, wirklich für irgendetwas sich einsetzt? Oder müssen wir Literatur eben reinhalten von allen äußeren Einflüssen, wie es eben auch so im frühen 20. Jahrhundert irgendwie propagiert wurde? Geht ja noch weiter zurück, aber so diese Idee der reinen Kunst versus eine Kunst, die irgendwie im Leben steht, die sich anderen Aufgaben verpflichtet fühlt. Und hier sieht man, dass Becher so sehr in der Defensive ist und versucht, ein Argument zu finden, wie er sich gegen solche Vorwürfe wehren kann, glaube ich.
Und das ist spannend, das hatte ich so noch nicht gelesen oder verstanden, aber man kann es auch so verstehen, das ist sehr schlüssig. Mhm. Das ist quasi eine Art Selbstverteidigung oder Selbsterklärung oder Selbstkontextualisierung als dichtender Politiker oder eben politischer Dichter in der Zeit in der DDR ist.
Ja, er ist auch merklich angefasst, gerade zum Ende hin, finde ich.
Durchaus.
Das ist nicht mehr so wirklich souverän, wobei er natürlich einen Punkt hat, wenn er sagt, die nutzen das aber eigentlich nur zur Diffamierung des Gegners. Das ist nicht falsch.
Angefasst ist schön. Becher ist angefasst. Ja, stimmt.
Ja, also man merkt, er ist nicht, an der Stelle ist er nicht wirklich souverän, sondern da schimpft er so ein bisschen. Ne? Das merkt man eigentlich im Text auch. So, das ist der eine Teil. Den ersten Teil, den wir jetzt gehört haben, da würde ich sagen, der steht eher im Kontext der DDR-Diskussion, weil wir ja auch da in den 50er Jahren Vorstellungen haben, wie Dichtung sein soll, ne, staatlich durchgesetzte Vorstellungen. Wir haben sowas wie Zensur und da ist natürlich jeder, der schreibt, wie Becher eben auch, immer wieder in dieser Situation, dass man sich verteidigen muss, dass man auch wieder, warum man so schreibt. Ne? Also der kann auch im Osten, auch wenn er Staatsdichter ist, kann er auch nicht schreiben, was er will, sondern da kommt dann auch wieder das, sag mal, was hast du denn da für ein Gedicht gemacht? Das passt doch jetzt gar nicht in unsere Ideologie. Das heißt, der ist ja auch ständig in diesem Problem drin und ich glaube, dieser erste Abschnitt widmet sich sehr stark auch dieser Frage, weil er ja sagt, Dichtung kann eben nicht administrativ festgelegt werden, sondern das poetische Prinzip muss sich entwickeln aus dem Widerstreit von verschiedenen Ansätzen, die miteinander konkurrieren und dann muss sich das Beste durchsetzen. Also das liest sich für mich wie ein Anarbeiten gegen diese Vorstellung der Zensur von oben herab.
Ja, und auch interessant das Schlagwort der Hegemonie, der Anspruch der Hegemonie, diese hegemoniale Rolle, diese führende, anführende, leitende Rolle, die Becher der Dichtung zuschreibt. Und dann das Stichwort des Leistungsprinzips. Das kommt ja dann auch auf, also Dichtung unterliege dem Leistungsprinzip. Das ist dann wieder sozusagen was sehr Merkantilistisches, auch wieder irgendwie Evolutionäres, also nur wer leistet und dann ist irgendwo ein Qualitätsanspruch dabei und tolle Dichtung schafft, der hat diesen Anspruch der Hegemonie oder so irgendwie. Also da rumpelt es ein bisschen, finde ich.
Ja, ich glaube, Becher denkt das auch so ein bisschen sportlich, so wie der Sportwettkampf.
Er war ja Schwimmer, war begeisterter Schwimmer als junger Mann. Stimmt, und diese sportlichen Bilder, die spielen immer wieder. Das ist gut, das vielleicht als sportliche Tätigkeit zu sehen. Dichtung als Sport, warum
genau.
Nicht?
Ja, genau. Und dann kann man eben gucken, wer kann am schnellsten laufen oder sowas. Ne? Wer ist als Erster im Ziel?
Wer schreibt die meisten Sonette? Wer schreibt die längsten Gedichte? Ja, warum nicht?
Ja, oder halt auch die Besten. Ich meine, auch das ist ja, hat ja eine antike Tradition. Da gab es ja auch so Dichterwettbewerbe. Also ganz so völlig aus der Luft gegriffen ist es nicht. Auch wenn sich das für uns irgendwie in der Kombination ein bisschen seltsam anhört.
Ja, so kann man es lösen, genau.
Also ich glaube auch, dass er da verschiedene Traditionen wieder aufgreift und zusammenzieht und das wieder im spezifischen Kontext, in dem das entstanden ist, dann macht es schon irgendwie Sinn. Ne? Schön ist auch, das ist uns jetzt aufgefallen beim Hören, dass er ja auch nochmal die Titel der anderen Bände nennt, die er geschrieben hat in dem Abschnitt und das ist vielleicht auch ganz sinnvoll, die nochmal zu nennen. Wir haben ja jetzt lange über die Bemühungen geredet, aber das gehören ja dazu. Die Verteidigung der Poesie, das ist der erste Band. Dann die poetische Konfession und die Macht der Poesie. Das sind die ersten drei Bände.
Das sind schon auch die Titel sind Programme, gerade die poetische Konfession. Da sind wir wieder beim religiösen Becher oder beim religiös-theologisch grundierten Becher. Und die Macht der Poesie, also das, ich glaube, von diesen Titeln ausgehend könnte man auch schon weit in das Verständnis hineinsehen von Becher, dass er über Dichtung hat.
Ja, also diese Konfessionsidee, das ist wirklich das, was ich glaube. Ja, ich lege ein Bekenntnis ab dessen, darüber, was ich für eine dichterische Auffassung habe.
Das sind die Konfessiones.
Genau, aber das ist eben, das hat nicht den Anspruch, anderen irgendwie was aufzudrängen, sondern die können sich dieser Konfession anschließen, wenn sie sie für richtig erkennen. Ne, ich glaube dran, weil ich es für richtig halte, sonst würde ich nicht dran glauben. Aber es hat eben nicht den Anspruch, irgendwie eine Norm zu setzen, die für andere auch gilt. Und das finde ich wichtig, das sagt er ja hier auch. Deswegen diese verkorkste Formulierung mit, das ist nicht das poetische Prinzip, sondern ein poetisches Prinzip, das aber allgemeingültig sein soll.
Das ist einerseits ein individueller Glaube, der zu einer globalen Religion erhoben wird.
Ja, so könnte man sagen.
Schauen wir vielleicht weiter in den nächsten Nummern des poetischen Prinzips. Wir haben jetzt die Nummern 6 und 7 vorbereitet.
6. Eine klassische Kunstperiode unterscheidet sich von anderen Kulturbewegungen, literarischen oder künstlerischen Richtungen vor allem dadurch, dass in ihr sich das Beste einer Nation repräsentiert. Auf diese Weise werden die Schöpfungen einer klassischen Kunstperiode zu Vorbildern, nach denen lebend die Nation ihr kulturelles Niveau erhöht. Die Forderung unserer klassischen Kunstperiode war, dass auf sie eine klassische Politik folge. Diese Forderung hat das Bürgertum nicht beachtet und so ist es auch mit einer der Forderungen der deutschen Arbeiterbewegung immer gewesen, eine klassische Politik zu verwirklichen. Wenn wir nun fragen, ist der Naturalismus, der Expressionismus oder unsere sozialistische Literatur etwas mit der klassischen Periode Vergleichbares, so müssen wir sagen, nein. Wir haben sie weder eingeholt, geschweige denn überholt. Das Antizipierende, das genial Voraussehende und in die Zukunft Weisende ist in den genannten Kunstrichtungen, aber auch in unserer sozialistischen Literatur keineswegs in dem Maße vorhanden wie in der klassischen Kunstperiode. Die geistige Repräsentation unseres Volkes ist längst auf die Arbeiterbewegung übergegangen, der in ihrer klassischen Politik noch keine klassische Kunstperiode nachgefolgt ist. Unsere Literatur bleibt hinter dem politisch bereits längst Erreichten zurück und der erste Schritt, uns auf das Niveau der klassischen Kunstperiode zu erheben und der klassischen Politik uns anzunähern, besteht darin, dass wir erkennen, was ist und was uns von der klassischen Kunstperiode nach wie vor unterscheidet. 7. Gewisse Dichtungen verlangen, dass der Dichter als Persönlichkeit zurücktrete. Wenn es sich um poetische Gestalten handelt, muss der Dichter ihnen den Vortritt lassen und gleichsam hinter ihnen verschwinden. Auch das Volkslied ist solch eine poetische Gestalt, welche es nicht verträgt, dass die Dichter in ihr aufdringlich erscheinen. Es ist also ein Akt der Entpersönlichung, der bei gewissen Dichtungen, sollen sie gelingen, sich vollziehen muss. Aber eine Entpersönlichung ist nur möglich bei einer Persönlichkeit.
Das sind lustige Stellen. Also das finde ich schon irgendwie schräg und krass. Man schließt von einer klassischen Literatur auf eine klassische Politik. Also wenn es klassische Literatur gibt, dann muss es auch klassische Politik geben. Diese klassische Politik werde vom Arbeiter- und Bauernstaat geleistet und bereits eingelöst. Es fehlt aber noch die klassische Literatur dieser klassischen Politik. Also das ist schon alles ein bisschen putzig.
Ja, es sagt, glaube ich, sehr viel über Bechers auch Politikverständnis, glaube ich. Ne? Also wenn wir uns dem später noch ein bisschen annähern. Also dass das eben von der Literatur her denkt. Sondern es gab eine Phase, nämlich so um 1800, ne, da hat die deutsche Literatur ihren Höhepunkt erreicht in Weimar mit Goethe und Schiller und so. Das ist die klassische Literatur. Und wir brauchen jetzt eine klassische für unsere Zeit. Ne? Und das ist irgendwie... auch irgendwie interessant. Es ist spannend, wie auch die Weimarer Klassik hier rezipiert, wie er die als Vorbild nimmt und dann versucht, irgendwie da wieder hinzukommen, während wir das im Leben, in der Politik schon verwirklicht haben.
Ja, und das, wie du sagst, eben er denkt als Dichter, das ist dann wieder auch eine Form von Hegemonie. Becher, der Dichter, der Politiker ist, er verwendet sein Instrumentarium, seinen Erfahrungshintergrund und dichtet dann Politik sozusagen. Er versteht seine politische Tätigkeit aus seiner poetischen Erfahrung und dichtet gewissermaßen eine Staatsphilosophie oder einen Staat herbei. So, in dieser Betonung, das macht er ja immer auch ein bisschen aus Selbstschutz, er betont immer, eigentlich bin ich ja Dichter in meinem Beruf und das kann ich gut und das, ja, wende ich jetzt an auf meine Politik, gewissermaßen, er stülpt fast drüber und es scheint oder muss dann funktionieren. So irgendwie, das ist, glaube ich, ein Schlüssel für diese Stellen, dieser Ansatz, aus einer eigenen beruflichen, ästhetischen Erfahrung auch Politik zu machen.
Womit er natürlich wahrscheinlich kein besonders typischer Politiker ist. Und das
Nein, kein typischer Politiker ist und ich fürchte auch auf wenig Verständnis stößt.
Ja.
Weil das verstehen vielleicht ein paar Schriftstellerkollegen, aber ich glaube, ein breiteres Publikum... wird das nicht verstehen oder dann denkt man sich, das ist aber ein schräger Vogel. Also ich glaube, das stößt nicht auf Verständnis. Es ist nicht anschließbar, es ist nicht plausibel für große Wählergruppen und Wählerinnengruppen.
Ja, ja, genau. Wir werden ja nachher noch ein bisschen über Ulbricht sprechen. Und da sieht man, glaube ich, Ulbricht ist einfach der bessere Politiker bei aller Problematik natürlich. Aber der ist einfach von, der ist geschickt, der weiß, was er tut. Während Becher eigentlich, der kommt von der Dichtung her. Ne? Der ist eigentlich nicht wirklich ein Politiker. Und ich glaube,
kein professioneller Politiker.
Genau, genau. Mhm. Und das hier ist natürlich spannend, dass er das Gewicht auch wieder verschiebt, ne? Also weil er ja sagt, es fehlt jetzt noch an der klassischen Literatur, das mit der Politik haben wir schon erledigt. Also es fühlt sich so ein bisschen an, als jetzt, ich fühle mich jetzt zuständig dafür zu sorgen, dass endlich diese klassische Literatur des sozialistischen Staats entstehen kann.
Sozusagen Klassik 2. Mhm. Eben die eine Klassik gab es schon und jetzt muss in der klassischen Politik eine klassische Literatur 2.0 folgen, die jetzt im Arbeiter- und Bauernstaat der DDR zu erwarten ist und geleistet werden muss.
Ja, ja, genau.
Gleiche Blüte, gleiche Qualität, gleiches internationales Ansehen, das wäre dann die logische Folge.
Genau, das ist also auch der hohe Anspruch. Man will eben wirklich mit diesem, diesem Höhepunkt Goethe und Schiller und so mithalten können. Und dann kommt diese kleine Passage, die wir jetzt noch dran gehängt haben, dass der Dichter bei manchen Dichtungen hinter sein Gedicht zurücktritt, was aber nur geht, wenn er auch eine Persönlichkeit hat. Also nur jemand, der eine Persönlichkeit hat, kann auch sich entpersonalisieren.
Und da meint Becher sicher sich selbst.
Mutmaßlich.
Würde ich mal unterstellen. Ja, aber das ist spannend. Dieses Stichwort der Entpersönlichung und der Persönlichkeit, das erinnert mich sehr stark wieder an die Liederfolge, an die Weihnachtsfolge, wo ja dieses romantische Volksliedverständnis ein wichtiger Themenkomplex war, eine kollektive Autorschaft, ein Kollektiv als Dichter, was die Grundidee von Volksliteratur ist, von Volkslied, ist ungefähr genau das, was er hier meint. Also Entpersönlichung und ich gebe in Dienst meine dichterische Leistung irgendwie in ein diffuses, ganzes, kollektives, so irgendwie. Hm. Entpersönlichung eben meint ein Zurücktreten der eigenen Person vor einem Publikum auf einer Bühne.
Aber es setzt eben voraus, dass man erstmal Persönlichkeit hat. Das heißt, wenn man so ein Wischiwaschi-Opportunist ist, geht's halt auch nicht.
Dann geht's auch nicht. Eben nur eine Persönlichkeit kann sich entpersonalisieren. Toll. Lustig. Schauen wir weiter in die nächsten Nummern. Jetzt kommt eine einzelne Nummer, die Nummer 15.
15. Wir haben schon einmal auf jene Leute hingewiesen, die zwar den sozialistischen Realismus von den von ihnen Kritisierten fordern, selbst aber nicht im geringsten geneigt sind, diesem Prinzip in ihren Kritiken zu folgen. Wir haben auch darüber gesprochen, dass die Anwendung des sozialistischen Realismus in der Kritik eine exakte, nüchterne, wissenschaftliche Analyse verlangt, wozu nicht nur die genaue Kenntnis des Werkes, der Zeitumstände, der unter diesen Zeitumständen hervorgebrachten Literatur und der Geschichte der Literatur gehören, sondern auch der Persönlichkeit des Schriftstellers, dessen Werk man bespricht und der diesem Werk vorangegangenen Arbeiten. Nun, das sind Forderungen, die eigentlich an jede saubere Kritik gestellt werden müssten. Aber ein Kritiker, der die sozialistisch-realistische Betrachtungsweise anwendet, muss darüber hinaus auch verstehen, das Morgen im Heute zu entdecken, das heißt, in dem Werk des von ihm besprochenen Schriftstellers alle Anlagen, Möglichkeiten, Keime, Entwicklungstendenzen aufzuspüren, die über das Heute, über das augenblicklich vorliegende Werk hinausführen. Darauf gilt es hinzuweisen, wo, wenn auch nur in winzigen, bescheidenen Ansätzen, eine bedeutende Zukunft schon in dem Buche in seiner heutigen, gegenwärtigen Verfassung als möglich und gegeben erscheint. Ein solcher Kritiker wird das Drama im Drama, den Roman im Roman und das Gedicht im Gedicht entdecken. Er wird in nicht allzu seltenen Fällen festzustellen vermögen, dass in dem Drama noch ein anderes Drama, in dem Roman noch ein anderer Roman, in dem Gedicht noch ein anderes Gedicht enthalten ist, nämlich ein schon über den gegenwärtigen Stand hinausführendes, ein vollkommeneres, ein der Vollendung sich schon annäherndes Kunstwerk. Nicht nur, wie es bei Pascal heißt, Refrain, l'homme dépasse infiniment l'homme, nicht nur der Mensch übersteigt unendlich den Menschen, auch ein Kunstwerk übersteigt unendlich das Kunstwerk und dem wahrhaften Kunsterkenner obliegt es, auf solche Übersteigungsmöglichkeiten hinzuweisen und auf diese Weise mit dazu beizutragen, dass der Künstler sich selbst übertrifft, an sich selber wächst, über sich selber hinausreicht.
Das Das ist eine genuin literaturkritische Passage. Er erläutert, er fordert. Ein ganz wichtiges Stichwort in dieser Passage ist der sozialistische Realismus. Ich glaube, es ist sinnvoll für unser Publikum, ganz kurz zu rekapitulieren, was es mit dem sozialistischen Realismus auf sich hat.
Ja, also so mal gucken, was ich noch zusammenbekomme. Genau, also das ist ja ein Konzept, das entsteht schon in der Exilzeit, ne, wenn ich das richtig sehe. Und das kommt ein bisschen auch aus dieser Diskussion heraus. Es gibt ja so eine starke Formalismusdiskussion und dann in der deutschsprachigen Exilgemeinschaft diese Kritik am Expressionismus, weil man sagt, dieses Avantgardistische, diese Sprachexperimente, die sind eigentlich so eine Degeneration und die führen dann irgendwie in den Faschismus. Da wird dann gerne Gottfried Benn als Beispiel genannt. Ne? So, das ist so diese eine Linie. Das heißt, es gibt eine sehr kritische Einstellung dann im Bereich der sozialistischen Tendenzen gegenüber ja, so experimentellen, modernistischen Konzepten von Sprache. Also weil wir ja gerade im frühen 20. Jahrhundert haben wir ja ganz viel so Experimentelles, alles zertrümmern, ne? Keine logische Erzählweise mehr. Und dann kommt eben die Idee, verbunden oft mit Georg Lukács, wieder realistisch zu erzählen, aber eben keinen Realismus zu machen, der bürgerlich ist, wie er im 19. Jahrhundert ist, sondern eben einen sozialistischen Realismus. Also ähnlich wie mit der Klassik eben. Ne? Wir nehmen uns etwas Traditionelles als Vorbild, setzen das aber jetzt in unseren ideologischen Kontext und versuchen, dasselbe Niveau zu erreichen. Das ist sozusagen ein bisschen das Pendant zum bürgerlichen Realismus des 19. Jahrhunderts. Also man schreibt realistische Texte, die verständlich sind, die eben also auch die Arbeiter und Bauern lesen können. Und diese Texte sind aber ideologisch überformt und erzählen halt in der Regel die Geschichte, wie eben dann eine Person vom Sozialismus überzeugt wird oder sowas. Also das ist so ein bisschen die Linie. Es gibt diese ideologische Linie und dass sich der Sozialismus durchsetzt und der beste Weg ist, das muss da irgendwie immer rauskommen.
Die lebensweltliche Verankerung spielt auch immer eine wichtige Rolle, die Verankerung in der eigenen Arbeitserfahrung eben und dass es nicht nur eine Literatur für Arbeiter und Bauern ist, sondern idealerweise vielleicht diese auch von Arbeitern und Bauern geschrieben wird, also dass quasi die Überantwortung der poetischen Verantwortung an das sozialistische Volk. Das ist vielleicht so ein konsequenter Schritt, der dann auch später vonstatten geht. Bitterfelder Weg beispielsweise. Ich war neulich in Eisenhüttenstadt und habe dort diese großflächigen Mosaiken gesehen. Und da hatte ich so das Gefühl, da verstehe ich jetzt auch wieder neu, was sozialistischer Realismus bedeutet. Es ist so eine gewisse, ein bisschen immer stilisiert und symbolisiert und symbolisch überhöht, aber es sind die wichtigen Themen des Staates, Themen der Staatsräson, die Industrie, die Schwerindustrie, die Kohle, die Verhüttung, die Arbeiterin, der Arbeiter, die Kinder haben. Also es ist auch so ganz lustige Familienarrangements immer, aber die ja, propagierten glücklichen Menschen sind Arbeiter und Arbeiterinnen und fühlen sich pudelwohl, entweder auf dem Acker oder im Stahlwerk.
Genau. Und das, was Becher jetzt hier macht, ist halt, da bin ich mir auch nicht sicher, ob er den Begriff des sozialistischen Realismus wirklich so verwendet, wie wir das jetzt erläutert haben, weil er ja von Wissenschaftlichkeit auch spricht. Also in diesem ganzen Abschnitt geht es ja eigentlich darum, dass es irgendwelche Literaturkritik geht, die nicht richtig funktioniert, die ihren eigenen Prinzipien nicht folgt, weil sie irgendwie sich nicht ernsthaft genug mit dem Produkt auseinandersetzt, das sie gerade bespricht.
Hast du das verstanden mit dem Roman im Roman und Drama im Drama? Ich habe also, das irgendwie nicht gerafft.
Ich glaube, es heißt sowas wie, wir haben einen Roman oder ein Drama, aber dahinter stecken eben noch Potenziale, die noch nicht entfaltet sind. Und es ist Aufgabe des Kritikers, diese Potenziale zu entdecken, so wie es Aufgabe des Schriftstellers ist, in der Realität die Potenziale des Sozialismus zu entdecken.
Oh, sehr einfach und sehr groß gedacht.
So würde ich es verstehen.
Also, ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
Also das ist halt auch wieder interessant, weil Becher sich einerseits über die Kritik ärgert, also möglicherweise auch über Kritik an seinen eigenen Werken, da ist wieder dieses Spannungsverhältnis. Und dann hat er wieder so große Gedanken, ne? Das große Ideal, dem man dann auch folgen soll. Also das ist das Prinzip, das da angewendet werden soll.
Ja, und auch also ein typischer Fall dafür, wie ein Schriftsteller einem Literaturkritiker vorschreibt, wie er zu denken und zu schreiben habe. Also mich hat das jetzt beim Zuhören auch etwas erinnert an die frühen Theaterkritiken von Boto Strauß. Irgendwie, das hat auch immer so diesen Habitus, also Boto Strauß, der eigentlich stark aus der Theaterkritik kommt und eigentlich erst im zweiten Schub dann Theater Dichter wurde. Das ist auch so ein lustiger Übergang oder so diese Doppelrolle des Literaturkritikers und des Literaten, des Schriftstellers. Das wird hier so ein bisschen deutlich. Eigentlich weiß ich schon, was Literaturkritik zu sein habe als Schriftsteller, und dann mach's bitte so. Aber dann kann man sich halt immer fragen, naja, warum schreibst du denn nicht Literaturkritik? Und umgekehrt auch. Also das ist ja diese unauflösbare Problematik, dass ist halt geteilte Profession. Literaturkritikerin ist Literaturkritikerin und nicht Schriftstellerin und umgekehrt.
Gut, einen Abschnitt haben wir noch, ne?
Einen Abschnitt haben wir noch. Das ist die Nummer 34.
34. Es ist auch so, dass die Korrektur in dem Übermaß oder besser gesagt in dem Überschwang, in dem ich sie betrieben habe, den Konflikt bagatellisiert, wenn nicht ausradiert, der eben darin besteht, dass in mir auf höchst schwierige und außerordentlich widerspruchsvolle Art sich eine Entwicklung vollzogen hat. Diese Entwicklung vollzog sich bis in das Sprachliche hinein, denn es ist nicht so, dass die grammatikalischen Unebenheiten zufällig gewesen wären. Die Sprache selber war in mir in Unordnung geraten, als Ausdruck des Chaos, dem ich anheimfiel, und die Unordnung und das Chaos sollen erscheinen und erhalten bleiben, wie sie gewesen sind, als Warnung, Belehrung, als »Darin folgt mir nicht nach«. Die Korrektur aber, wie ich sie vorgenommen habe, hat das Auf und Nieder meines Weges eingeebnet, Wogen geglättet. Das Widersprüchliche, das Problematische in ihrer ganzen Gewalt blieben auf der Strecke. Aber dieser Fehler soll wiederum nicht dazu verführen, in den Fehler zu verfallen, zu meinen, dass überhaupt keine Korrektur angebracht sei. Nach wie vor bleibt, was ich über die Korrektur geschrieben habe. Man korrigiert sich ständig selber, kein Schritt weiter ohne Selbstkritik, ohne Selbstkorrektur. Aber die Selbstkritik und die Selbstkorrektur würden sich selbst aufheben, wenn man das, was man verbrochen hat, ableugnen, verdecken und dem düsteren Bild, das man gewesen ist, Lichter aufsetzen und es auf ein Lichtbild hin retuschieren würde.
Da geht es um die Korrektur. Auf vielerlei Ebenen, in vielerlei Weise. Wie meint er das wohl? Meint er da eine Textkorrektur oder meint er, meint wohl Verschiedenes?
Ja, also ich glaube, was er hier sagt, ist, er hat ja lange, dadurch, dass er mit seinem Frühwerk nicht mehr so zufrieden war, weil das ja irgendwie, ne, das sind diese sprachexperimentellen Texte, die sind jetzt nicht mehr gültig. Das heißt, er hat lange versucht, die zu korrigieren und irgendwie Werke oder Sammlungen zusammenzustellen, wo das eben nicht vorkommt. Das haben wir ja auch gesehen, ne, dass er dann irgendwie diese Frühwerk, das lässt er dann weg und dann baut er sich so eine Geschichte, als wäre alles so nahtlos auf den sozialistischen Dichter und Politiker zugelaufen, der am Ende dann auch ist. Und hier in diesem Abschnitt sagt er, das war eigentlich nicht richtig, weil ich hätte das offenlegen sollen, damit Leute eben auch den Irrweg sehen und daraus lernen können.
Mhm. Er korrigiert jetzt die Korrektur.
Genau. Ich meine, überhaupt diese Idee, dass man sich selber korrigieren muss, ist ja auch interessant, ne? Also, dass diese geradezu Schuldgefühle angesichts der frühen Dichtung und Verirrung der Sprache und des Chaos und so weiter, was da geherrscht hat, und dann das Gefühl, ich muss das jetzt korrigieren, ich muss das ordnen, ich muss das einhegen oder zumindest das dann als Beispiel verwenden, damit andere daraus lernen können, dass sie diesen Weg nicht gehen. Darin folgt mir nicht nach, heißt es ja so schön im Text. Also das ist auch eine interessante Vorstellung von Dichtung eigentlich.
Darin folgt mir nicht nach, das ist wieder eines der ungezählten Beispiele eines Bibelzitats, eines modifizierten. Welcher spielt hier an auf die Forderung oder die Einladung von Jesus an die Jünger, die er sammelt im Neuen Testament? Und nach kurzen Gesprächen sagt er einfach, folge mir nach, mehrfach. Und die folgen ihm dann nach und er sagt, folge mir nicht nach, folgt mir nicht nach, in dem folgt mir nicht nach. Also auch wieder dieses kleine Moment, dieses Motiv des biblischen Zitats sticht hier heraus. Dem sind wir schon ganz oft begegnet, diese ganz vielen Referenzen auf die Bibel, auf das Alte und Neue Testament. Und da, wir haben ja vorhin ausführlich darüber gesprochen, über die Doppelrolle von Becher als Schriftsteller und als Politiker. Hier in dieser hohen Reflektiertheit und in dieser ausgeprägten Selbstkritik ist er sicher ganz Schriftsteller, nicht Politiker. Das würde einem Politiker nicht gut anstehen, wenn er zu zerknirscht über Korrekturen sprechen würde. Also hier ist er ganz bei sich in seiner dichterischen Profession.
Mhm. Gleichzeitig aber im Bewusstsein, dass er als Vorbild gesehen wird, ne? dass an alle möglichen Schulen seine Texte geschickt werden und so weiter. Da kriegt er ja auch ganz viele Briefe und so, das wird an anderen Stellen auch erwähnt. Das heißt, da sagt er dann auch, ja, aber hier habe ich was gemacht, was nicht vorbildlich ist. Also wenn ihr euch an mir orientiert, dann bitte nicht daran. Also er nimmt diese Rolle des Propheten, des Priesters, des Vorbilds, ja, es ist ja, wenn du jetzt sagst, das Bibelzitat, ne, fast des Messias, könnte man sagen, ja auch an, sagt aber bitte nicht in Bezug auf das, was ich da gemacht habe, sondern bitte guckt euch das an und orientiert euch daran.
Ja, und eigentlich wieder ein schönes Beispiel für, wir sprachen vorhin über diese Anwendung der dichterischen Erfahrung auf die politische Arbeit. Hier, ja, das ist durchaus sehr sympathisch, wenn jemand sagt, ich bin Schriftsteller, ich schreibe, ich korrigiere das, ich verändere das, ich finde im Nachhinein nicht gut, was ich gemacht habe, in Teilen. Und Leute, denkt drüber nach, in eurem Leben, in eurer Arbeit kann ja sinnvoll sein, manchmal etwas zu korrigieren. Und das lebe ich euch vor. Also, und da ist er ja Vorbild als Politiker, als Schriftsteller. Nicht als Berufspolitiker.
Ja, also er nimmt das halt schon ernst, diese Ideologie der Selbstkritik, des ständigen sich selbst hinterfragens, die in der DDR ja zentral ist, das lebt er wirklich vor. Ne? Das hilft ihm nichts, das bringt ihm trotzdem Probleme ein, aber man sieht, dass er irgendwie versucht, das tatsächlich auch umzusetzen. Becher als Politiker, wir haben das jetzt schon ein paar Mal angesprochen, da kommen wir jetzt dazu und schauen uns einige Stellen und Texte an, wo er als Politiker agiert. Ich referiere noch mal kurz, also Becher ist ja 45 zurückgekommen mit der Gruppe Ulbricht und war dann auch ab 45 Mitglied im Zentralkomitee. Dann ist ganz spannend, dass direkt 45 unter Bechers Anleitung oder Anregung der Aufbauverlag gegründet wurde. Also das ist ein bisschen irre, weil die irgendwie direkt so kurz wenige Monate nach Kriegsende haben die schon diesen Verlag gegründet. Hier auch wieder mit der Idee, etwas zu schaffen, eben damit wir jetzt den Nationalsozialismus überwinden und Deutschland wieder auf den richtigen Weg bringen können. Er hat viele Dinge gemacht. Wichtig auch 45 die Gründung des Kulturbunds zur demokratischen Erneuerung Deutschlands. Also auch da ist dieser Gestus drin, ja, wir müssen neu anfangen und ich schaffe jetzt eine Kulturinstitution, die eben genau das schafft. Und da ist Becher ja lange Präsident sogar, bis 58 nämlich. Also das heißt, das ist eine ganz, ganz wichtige Funktion, die er vor seinem Ministerdasein noch hat. Und dann ist er auch noch im Parteivorstand zwischendurch. Er wird Mitbegründer von Sinn und Form, die Zeitschrift, die wir heute auch noch kennen. Dann 1950 findet durch seine Anregung die Gründung der Deutschen Akademie der Künste statt. Also er ist an ganz, ganz vielen Stellen beschäftigt und da ist er immer noch nicht Minister. Also das muss man jetzt auch noch mal sagen. Ne? Kulturminister wird dann 1954.
Ja, und bevor er Minister war, war er Abgeordneter zur Volkskammer, also zum Parlament. Und wir haben mitgebracht das nennt sich Brief an den Wähler von 1949. Das ist sozusagen Wahlwerbung in eigener Sache.
Ein Brief an meine Wähler. Liebe Freunde, das Leben eines Dichters ist am besten zu erkennen aus seinen Werken. So glaube ich auch, mir eine Chronik ersparen zu können und möchte nur darauf hinweisen, dass alles, was von meinem Leben mir wichtig erschien, in meinen Werken enthalten ist. Wir wollen ja, wenn uns das Leben eines Menschen dargestellt werden soll, nicht von jeder Zufälligkeit erfahren, wir wollen von dem Besonderen hören, worin sich solch ein Leben von dem Leben anderer Menschen unterscheidet. In meinem Roman Abschied, dem einzig größeren Prosawerk, das ich geschrieben habe, habe ich versucht, in einer Synthese von Wahrheit und Dichtung mir über mein Leben Rechenschaft abzulegen. Was die äußeren Umstände meines Lebens anbetrifft, so wurde ich am 22. Mai 1891 in München als Sohn eines höheren Staatsbeamten geboren, besuchte die Volksschule, das Gymnasium und studierte Philologie, Philosophie und Medizin. Mein Studium habe ich nicht abgeschlossen, da ich mich vorher ganz dem Beruf des Schriftstellers widmete, wobei ich später allerdings neben diesem Beruf, von dem ich hoffe, dass er eine Berufung geworden ist, als Redakteur und Kulturpolitiker gewirkt habe. Von Beginn des Ersten Weltkrieges an war ich bemüht, für Friede und Völkerverständigung zu wirken. Meine Gedichtbücher tragen Titel wie »An Europa«, »Verbrüderung«. Gegen Ende dieses Krieges wurde ich politisch mündig und trat in die Reihen der Arbeiterbewegung. In der Nachkriegszeit habe ich gegen die Wiederholung des Ersten Weltkriegsabenteuers ein Buch geschrieben unter dem Titel »Le Visite«, worin ich vor allem das Grauen eines drohenden Gaskriegs zu gestalten versuchte. Dieses Buch trug mir ein Hochverratsverfahren vor dem Reichsgericht in Leipzig ein. Einige Zeit war ich auch verhaftet, wurde aber aufgrund eines wirkungsvollen Protests von den bedeutendsten geistesschaffenden Menschen Deutschlands freigelassen. Maxim Gorki hatte sich für mich in einem längeren Schreiben eingesetzt. Das Verfahren wegen literarischen Hochverrats wurde einige Male vertagt und später aufgrund der Hindenburg-Amnestie eingestellt. Im Jahr 1933 musste ich Deutschland verlassen und lebte 12 Jahre lang, nachdem mir von Hitler die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, in der Verbannung. In der Sowjetunion fand ich 1935 nicht nur ein Exil, sondern eine Heimat für meine Heimat. Dort entstanden meine bedeutendsten Arbeiten, die nach meiner Rückkehr nach Deutschland in einer Auswahl in 4 Bänden zusammengefasst sind. Es drängt mich nicht nur, als Dichter meine Zeit zu gestalten, sondern ich fühle mich auch verpflichtet, mein dichterisches Werk politisch zu verteidigen, wenn ich das so ausdrücken darf. Das heißt, auch außerhalb meines eigentlichen poetischen Werks für all das öffentlich einzutreten, was für eine höhere Entwicklung der Menschheit unerlässlich ist. Für Frieden, für die Einheit unseres Vaterlandes, für eine Anbahnung friedlicher Beziehungen zu allen Völkern, insbesondere zur Sowjetunion, und für eine wahrhaft demokratische Erneuerung Deutschlands. Eine demokratische Erneuerung Deutschlands strebt vor allem der Kulturbund an, zu dessen Präsident ich gewählt wurde. Ich habe die Ehre, auch der Deutschen Akademie der Künste als Vizepräsident anzugehören und dort die Sektion für Dichtung und Sprachpflege zu leiten. Voriges Jahr wurde ich mit dem Nationalpreis erster Klasse ausgezeichnet. Als höchste Ehre aber, die mir zuteil wurde, betrachte ich die Tatsache, dass ich der Verfasser der deutschen Nationalhymne wurde, worin ich all das zusammenfassend ausdrücken durfte, was unser Volk in seinem tiefsten Inneren bewegt. Der Nationalhymne folgte eine Serie von 9 deutschen Volksliedern, die vor allem unserer Jugend gewidmet sind und von denen schon einige in ganz Deutschland gesungen werden, wie das Lied von der Blauen Fahne, das Friedenslied im Frühling, das Heimatlied und Wenn Arbeiter und Bauern. Für die Wahlen, die am 15. Oktober stattfinden, wurde ich als Kandidat aufgestellt, und zwar in Thüringen, einem Land, das mir besonders am Herzen liegt und dessen Schönheit ich manches Gedicht gewidmet habe. Ich hoffe, wenn ich gewählt werde, mein Amt als Abgeordneter zur Zufriedenheit und mehr noch zur Freude meiner Wähler auszuüben. In der ersten Hälfte des Oktobers werde ich in Erfurt, Weimar und Jena anwesend sein, um dort zu meinen Wählern zu sprechen, und zwar durch den Chor des Mitteldeutschen Rundfunks, der alles das mit meinen Worten und in den Klängen von Hans Eisler singt und sagt, wie ich es besser weder in einem Artikel noch in einer Rede ausdrücken könnte.
Sehr interessant, wie Becher hier sich empfiehlt, wie er sich vorstellt, nicht mit einem Wahlprogramm, sondern mit einem schriftstellerischen Werk. Das finde ich irgendwie interessant. Also er empfiehlt sich genau in seiner Kompetenz und mit seinem Renommee als Schriftsteller. Interessant ist ja sicher vielleicht noch das Jahr 1949 sich genauer anzuschauen. Staatsgründung der DDR, dann der Bedarf der Nationalhymne, die Becher verfasst, Wahlen und dann eben, er sagt ja, die größte Ehre und das Größte für mich als Schriftsteller war das Verfassen der Nationalhymne der DDR. Das finde ich interessant, wie er hier seine Werke priorisiert. Unter anderem erwähnt er ja auch den Roman Le Visite, der anspruchsvoll ist. Das ist eigentlich ein avantgardistischer, expressionistischer Roman, der eine komplexe Sprache und einen komplexen Bau hat. Nicht leichtgängige Literatur und was ganz anderes als die Volkslieder, auf die er ja auch verweist. Also er verleugnet nicht sein expressionistisches, avantgardistisches Werk, weist aber natürlich deutlich auf die leichteren Texte hin, wie eben die Volkslieder, die nun, wie er sagt, in wenigen Wochen aufgeführt werden mit der Musik von Hans Eisler, oder eben auf die Nationalhymne, die ja durchgepflanzt wird und die alle kennen und singen und sprechen müssen.
Also ich glaube, das ist ganz interessant. Also der Levisite nennt das sicher, weil das eben etwas ist, was politisch auf der richtigen Seite steht, weil da war er ja im Zentrum einer großen Debatte, ja, als kommunistisch Propagandist verschrien und so weiter. Also und das ist das, was er ja 49-50, wo wir hier sind, ja auch machen muss. Ne? Da geht es ja gar nicht so sehr darum, deswegen fehlt das Wahlprogramm sicher auch ein bisschen, nicht nur weil Becher da nicht so drin ist, sondern einfach auch, weil das die Zeit ist. Es geht ja nicht darum, will ich höhere Löhne oder will ich sonst was, sondern es geht hier um die Frage, was bin ich eigentlich für einer? Ne? Bin ich irgendwie verdächtig, irgendwie beim Nationalsozialismus irgendwie mitgelaufen zu sein oder so, sondern was er hier sagt ist, warum bin ich der Richtige, warum bin ich da unproblematisch und warum habe ich die richtige ideologische Einstellung, jetzt in der DDR zu kandidieren? Und diese Punkte greift er raus, wo er eben sagt, ja, ich war in den 20er Jahren, war ich schon in der KPD und ich musste dann auch fliehen, bin ausgebildet worden, die Staatsbürgerschaft wurde mir aberkannt durch die Nationalsozialisten und so habe ich meine Heimat in der Heimat gefunden, in der Sowjetunion und jetzt bin ich wieder da und ihr kennt mich schon als Dichter der Nationalhymne und all diese Dinge, die empfehlen mich jetzt dafür, so ein Mandat zu bekommen.
Wir haben jetzt zwei Beispiele vorbereitet aus seiner Funktion als Abgeordneter, also er war bereits Politiker. Das ist aus einer politischen Rede als Abgeordneter von 1953 vor Verlegern. Wir haben das in zwei Abschnitte gegliedert, damit es etwas übersichtlicher wird und wir hören ein Stück daraus.
Die Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Republik. Es ist mir eine besondere Freude, eine Ehre, auf dieser Kundgebung zu Ihnen sprechen zu dürfen, aus Anlass der Verlegerkonferenz, wie sie morgen hier in Leipzig stattfindet, am Vorabend einer Arbeitstagung, auf der Menschen zusammentreffen, die ihrem Beruf nach mit dem meinen, dem eines Schriftstellers, über 4 Jahrzehnte lang verbunden sind und denen ich so viel Gutes zu danken habe, dass ich wohl sagen darf, auch sie sind in mein Werk mit eingegangen. Der deutsche Verleger hat wesentlich zum Ansehen und zur Weltgeltung unseres Vaterlandes beigetragen. Das deutsche Buch wurde zum Inbegriff schöner Gediegenheit. Wie viel redliches, unentwegtes Mühen, was an Kenntnis und Verständnis, welche Sorgfalt, welche Erfindungsgabe waren darauf verwendet worden, den deutschen Büchermarkt alljährlich mit Verlagswerken aller Art, oft Wunderwerken deutscher Buchkunst auszustatten. Die Kulturpolitik jedes Landes ist bestimmt von dem Charakter des betreffenden Staatswesens. Jede Kulturpolitik ist der Ausdruck des politischen Willens, wie ihn eine Regierung verkörpert. Die Deutsche Demokratische Republik ist ein wahrhaft demokratischer Staat, ein Staat der Völkerverständigung und des Friedens, eine Arbeiter- und Bauernmacht. In unserem Staat wurden die Lehren aus unserer jahrhundertealten Geschichte gezogen. Unsere Regierung hat bewiesen, dass sie willens und dass sie fähig ist, aus diesen Lehren den folgerichtigen Schluss zu ziehen. Nicht, wie es im Westen unseres Vaterlandes zu unser aller Leidwesen geschieht, die deutsche Misere zu rekapitulieren, das heißt alle Fehler, wie sie der deutsche Imperialismus gemacht hat, zu wiederholen und wiederum eine deutsche Katastrophe heraufzubeschwören. Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik hat das Kriegsverbrechertum entmachtet und den Widerstand der Reaktion gebrochen. Sie ist identisch mit den Arbeitern und Bauern ihres Landes. Sie dient ihnen als eine wahrhaft demokratische Macht, als eine Macht des Friedens, als eine Arbeiter- und Bauernmacht. Daraus ergibt sich, dass die Kulturpolitik der Deutschen Demokratischen Republik übereinstimmt mit den kulturellen Interessen unseres Volkes, mit den kulturellen Notwendigkeiten und Bedürfnissen, wie sie einer Arbeiter- und Bauernmacht gemäß sind. Unser Volk, das ganze deutsche Volk, sehnt sich danach, mit allem Schönen und Guten, was je Wissenschaft und Kunst hervorgebracht haben, bekannt gemacht zu werden und selbst daran beteiligt zu werden. Das ganze deutsche Volk wünscht an diesen Schätzen auch in einem schöpferischen Sinn teilzunehmen. Das heißt, es will, befreit von allen Privilegien, aus sich selber heraus eine neue Kunst, eine neue Wissenschaft entwickeln und zeigen, welch eine noch nie dagewesene Höhe an Leistungen für ein freies Volk auf diesen Gebieten erreichbar ist. Das will das Volk, das will ganz Deutschland. Davon haben die Besten unserer Nation geträumt und wir sind bestimmt dazu, dieses Vermächtnis der Besten, diesen Willen des ganzen deutschen Volkes zu erfüllen.
Das gediegene deutsche Buch, das ist lustig. Aber interessant und faszinierend eigentlich auch diese Formulierung im Westen unseres Vaterlandes, also dieser Anspruch eines ganzen geeinten Deutschlands, und es gibt da halt den Westen und den Osten, aber es ist unser Vaterland. Also das finde ich einen interessanten Aspekt im Jahr 1953.
Ja, also davon lässt Becher nicht ab, ne? Dass er irgendwie das gesamte deutsche Land irgendwie im Blick hat. Und ansonsten reproduziert er halt in der Rede wirklich fast alle Schlagworte, die man eben so als Abgeordneter oder auch später Regierungsmitglied in der DDR so ständig von sich gibt, ne? Also im Westen sind irgendwie immer noch die Imperialisten und das wird auf die nächste Katastrophe zulaufen. Bei uns ist aber alles besser. Wir haben die alle rausgeworfen, wir haben neu angefangen, ne? Bei uns gibt es keine Faschisten mehr und bei uns ist das deutsche Volk auch autonom und kann sich verwirklichen. Also das ist wieder so eine Rede, wir haben ja bei der Liederfolge schon drüber gesprochen, die Leute, die sich heute noch an Becher erinnern, das ist das, was die mit dem verbinden. Und deswegen sind die nicht gut auf ihn zu sprechen, weil sie natürlich diese abgedroschenen Formulierungen von ihm kennen, die natürlich auch andere immer wieder von sich gegeben haben, so Funktionäre.
Eben, das wird so quasi der politische Becher-Sound sein. Eben, mir kam auch vor, das wäre ein sehr schönes Belegbeispiel zur Erläuterung der DDR-ideologischen Begriff, eben die Reaktion, der Imperialismus, du hast das angesprochen, oder eben die Arbeiter- und Bauernmacht. Also sehr interessantes Anschauungsmaterial für den begrifflichen Zuschnitt der DDR.
Genau. Und man sieht hier jetzt auch schon, anders als in diesen literaturtheoretischen Schriften, die wir uns vorher angeguckt haben, das ist viel, viel schlichter, viel, viel weniger differenziert. Da wird auch nicht so viel hinterfragt, sondern da kommt eben wirklich, wir sind die Arbeiter am Baumarkt, bei uns sind die Leute frei und. Also da sieht man wirklich, wenn man überlegt, weil wenn man weiß, was Becher parallel in seinen theoretischen Schriften und in seinen privateren Manuskripten produziert, also der ist viel, viel differenzierter in diesen anderen Texten, als das jetzt hier ist. Also man sieht wirklich, das sind politische Reden und die werden um bestimmte Sachen bereinigt. Da werden bestimmte Schlagworte gebracht und die trägt er dann einfach vor.
Eben, wenn man an die Zitate denkt, über die wir vor einer halben Stunde diskutiert haben, das war was ganz anderes. Das ist die gleiche Zeit, gleicher Kontext, aber eben vereinfacht, verschlagwortet, leicht verständlich, propagandistisch natürlich im politischen Sinne.
Genau, wollen wir noch weiterhören?
Ja, wir haben noch ein Stück vorbereitet aus dieser Rede vor den Verlegern 53 in Leipzig und das hören wir jetzt.
Indem ich Ihnen, meine Freunde Verleger, danke für all das Hervorragende, was Sie bisher geleistet haben, wünsche ich im Namen aller Bürger unserer Republik Ihnen Erfolge zu der Arbeitstagung, die unzweifelhaft dazu dienen wird, die Voraussetzungen zu neuen großen Erfolgen zu schaffen. Ich habe es mir versagt, die großen Errungenschaften auf Ihrem Gebiet heute hier aufzuzählen und beim Namen zu nennen. Ich möchte es dem Leiter des Amtes für Literatur und Verlagswesen, unserem Freunde Fritz Apelt, überlassen, von diesen Siegen zu sprechen, auf die wir, ganz Deutschland, stolz sind und die zugleich auch wesentlich mit herbeigeführt wurden durch die Bemühungen und Anregungen des Amtes für Literatur und Verlagswesen. Auf der morgen beginnenden Arbeitstagung werden aufgrund des Wachstums unserer kulturellen Bedürfnisse an jeden einzelnen Verleger neue, hohe Ansprüche gestellt werden. In der jedem Verlag eigentümlichen und besonderen Art wird der Verleger weit mehr als bisher selbstständig an Wissenschaftler und Dichter herantreten müssen, sie zu Werken anregen, ihnen Aufträge erteilen. Jeder Verlag mit seinen Lektoren und anderen Hilfskräften wird in Verbindung mit dem Buchhandel ständig bemüht sein, sich ein wirkliches Bild von den kulturellen Bedürfnissen der Bevölkerung zu verschaffen, und zugleich wird er dort, wo solche Bedürfnisse, wie sie unserer Zeit, unserer gesellschaftlichen Entwicklung entsprechen, noch nicht vorhanden sind, durch geeignete Publikationen das Entstehen solcher Bedürfnisse begünstigen und hervorrufen. Unsere Verleger werden es auch weiterhin als ehrenvolle Aufgabe betrachten, durch Ausgaben meisterhafter Übersetzungen Vorkämpfer zu sein, der Völkerverständigung und der deutsch-sowjetischen Freundschaft. Kampf der Geschmacklosigkeit, Kampf gegen die Langeweile, Die Sache, die wir vertreten, ist nicht nur die beste, sie ist auch die interessanteste Sache der Welt. Und darum hat unsere Sache es wahrlich nicht verdient, dass sie geschmacklos vorgetragen wird oder dass wir uns gegenseitig damit langweilen. Beherzigen wir auch den Ratschlag unseres alten, ewig jungen Grimmelshausen, dass man die Wahrheit auch lachend sagen kann. Die Zeiten sind vorüber, wo es die Hauptaufgabe des Verlegers schien, nach gängigen Manuskripten Umschau zu halten und sie unters Volk zu bringen. In dem Maße, wie der Sozialismus dem wahren Dasein und der Verdinglichung des Menschen ein Ende setzt, verliert auch das menschliche Werk seinen Charakter als Warenprodukt und wird zu einer lebendigen Gestalt der Menschenschöpfung. Auch der Verleger ist ein Kulturpolitiker und muss dort, wo er steht und wirkt, Kulturpolitik betreiben. Das heißt, er muss sich, wie es Goethe ausgedrückt hat, im Ganzen fühlen und das Bedürfnis des Ganzen im Besonderen suchen und befriedigen. Besondere Aufmerksamkeit, meine ich, muss man, wenn man von einer Verbreiterung und Bereicherung unserer Kultur spricht, dem Vertrieb zuwenden und sich klar darüber sein, dass gerade auch auf diesem Gebiet technische Fragen kulturpolitische Auswirkungen haben, das heißt zu politischen Fragen werden.
Ja, hier merkt man, dass Becher bei sich ist. Das spricht er aus seiner Erfahrung, aus seinem Beruf als Schriftsteller. Forderung nach nicht langweiligen Büchern, nach nicht geschmacklosen Büchern.
Und dann steigert er sich am Ende auch wieder in dieses große Gesamtgefüge hinein, wo er dann sagt, auch der Verleger muss Kulturpolitiker sein. Also es ist nicht einfach nur eine Aufgabe wie im kapitalistischen System zum Beispiel, dass der Verleger welche Bücher produziert, die er halt verkaufen kann, sondern ihr habt eine staatspolitische Aufgabe, ihr seid dafür verantwortlich, Bücher zu machen, die für unser Volk, die richtige Ideologie präsentieren, die gute Bücher sind, die aber auch auf deren Bedürfnisse eingehen, also ihr müsst zuhören und ihr müsst aber gleichzeitig auch leiten. Also das ist eine unglaublich große Verantwortung, die er den Verlegern da in die Hand gibt.
Ja, ja. Ja, ich glaube, wir können vielleicht diese Rede jetzt abschließen, diese 53er Rede vor den Leipziger Buchhändlern und Verlegern. Wir kommen zum Abschluss der heutigen Folge zu einem durchaus komplexen Bereich noch, den wir sicher noch vertiefen möchten und werden in späteren Folgen, aber es ist ein wesentlicher Teil dieses politischen Schwerpunkts, nämlich Walter Ulbricht.
Genau, also Ulbricht, wissen wir ja alle, hat den Staat angeführt, aber Becher hatte eben zu ihm auch ein etwas ambivalentes Verhältnis. Öffentlich ist er aber aufgetreten als ein großer
Verehrer, Hagiograf im Grunde. Hagiograf. Er ist der Biograf und der Hagiograf von Ulbricht.
Genau, sehr schön.
Also muss man vielleicht erläutern, Hagiograf ist die Dichtung der heiligen Legenden. Hagiographie ist eine Heiligenerzählung und man spricht von Hagiographie oder hagiographischen Texten, wenn man hymnisch lobend Staatspersonen, Autoritäten des politischen Lebens feiert, lobt. Und also er ist der Hagiograph von Ulbricht.
Ja, und das kennen wir ja schon. Er hat das ja schon mit Lenin gemacht, er hat es mit Stalin gemacht und jetzt ist halt Ulbricht der Nächste, ne, der irgendwie in den Himmel gelobt wird und dem wir alles verdanken. So. Und da haben wir jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Das erste ist, glaube ich, aus Glück der Ferne, ne? Diese Sammlung, die wir auch schon besprochen haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob 52 oder 53, auf jeden Fall frühe 50er Jahre. Und da haben wir ein Gedicht gefunden, wo es auch um Walter Ulbricht geht.
Ja, und es ist ein Sonett. Das muss man sich auch noch mal vor Augen führen. In der letzten Folge ging es ja um den Sonettpriester Becher. Becher hat sehr viele Sonette geschrieben und er hat über Walter Ulbricht auch ein Sonett geschrieben, also eben diese sehr feierliche, sehr besondere Form der Dichtung. Es ist auch, wir werden es gleich hören, es ist sehr elaboriert, auch stilistisch und sprachlich, hat so einen ganz drängenden Duktus auch. Also ja, wir hören es uns einfach an, dann können wir weiter darüber sprechen.
Für Walter Ulbricht. Wer so wie du sieht auf den Grund der Dinge, wer so wie du nur eines Willens ist, dass Friede sei und dass das Volk vollbringe ein Friedenswerk, wer nach dem Maße misst, wer so wie du der Jugend ist verbündet und ihr den Mut zu neuem Leben gibt, wer so wie du ist in sich fest begründet, wer so wie du sein Land, sein Deutschland liebt, der zieht den Hass, des Feindes Hass auf sich. Doch mit dem Unmaß dieses Hasses wendet des Volkes ganze Liebe sich ihm zu. Die Liebe ist's, die dies so nett dir sendet. Wir, die wir Deutschland lieben, grüßen dich. Ruhm jedem, der sein Volk liebt, so wie du.
Ich glaube, dieser Text macht sehr gut deutlich, was Hagiographie ist. Also ja, heiligendichtungsartige ja, Lobestexte auf Politiker, auf Herrscher, das macht Becher hier.
Ja, und es ist halt spannend, weil auch hier, das klingt so wieder was Religiöses auch an, weil das ist so ein bisschen, die Letzten werden die Ersten sein, weil er ja sagt, dieser große Hass, den du auf dich ziehst, der wird dazu führen, dass dich das Volk umso mehr liebt. Ne, das sagt er ja. Also da kann man auch wieder wahrscheinlich irgendwelche Verleumdungen aus Westdeutschland oder so, wahrscheinlich sowas in der Richtung wird er im Blick haben, wird Ulbricht auch getroffen haben, ähnlich wie Becher. Da sind sie sich ja auch ähnlich. Also ich finde das ganz interessant. Vielleicht findet sich Becher da auch wieder, weil der ja auch diesen Angriffen ausgesetzt ist. Ist möglich, ne, dass es da auch eine Gemeinsamkeit gibt. Jedenfalls sagt er dann eben, das Volk wird dich umso mehr lieben. Und dann sagt er noch, dieses Sonett, dieses Gedicht bringt dir jetzt die Liebe des Volkes. Also wieder, ich spreche für das Volk, ich verleihe dem Volk eine Stimme und übermittle sozusagen dieses Sonett, diese Liebe, diesen Beweis, ja.
Das ist spannend, ja. Eben damit wird Ulbricht zu einem Messias, auch zu einem Märtyrer, also oder eben zu einem ja, Feindbild, das eben Hass auf sich zieht. Und dann wieder, das haben wir öfter schon beobachtet, diese Rolle, diese Funktion oder auch dieses Wirken von Dichtung, von Literatur. Es ist Stimme des Volkes und es bewirkt, es verändert, es ist in diesem Fall eine Liebesbezeugung an den ja, führenden Ulbricht oder so.
Also wir sehen hier diesen Führerkult, den man eben aus der Sowjetunion kennt und der ist ja auch, der auch um Stalin herumgetrieben wurde, der sieht man eins zu eins, ist das eben kopiert worden auf Ulbricht. Und dazu passt jetzt eben auch unser letztes Beispiel, die Überraschung, die du schon angekündigt hattest vorhin. Es ist so, 1953 ist Ulbricht 60 Jahre alt geworden, hat er seinen 60. Geburtstag. Und in diesem Kontext ist ganz, ganz viel passiert. Da ist unter anderem eben auch ein Film gedreht worden. Und Becher hat offensichtlich schon an einer Biografie gearbeitet, die dann aber auch 58 erst erschienen ist. Das müssen wir nochmal genau verifizieren. Also jedenfalls erwähnt er ja ein Buch, an dem er arbeitet. Das heißt, möglicherweise ist es da schon 53 in Arbeit. Ist aber egal. Jedenfalls wollen die 1953 diesen Geburtstag von Ulbricht groß feiern, eben mit einem großen DEFA-Film, einem Porträt. Und dazu kommt es aber nicht mehr, weil nämlich Stalin in diesem Jahr stirbt. Und dann ist irgendwie die Stimmung nicht mehr so. Also auf einmal kommt das so dazwischen. Und deswegen ist dieser Film, der heißt, glaube ich, auch Walter Ulbricht irgendwas. Ne? Ich habe den Untertitel. Hast du den Untertitel noch?
Der Baumeister des Sozialismus.
Ja, danke.
Sehr eigentlich schön. Ist das der Übertitel, der Baumeister des Sozialismus, Walter Ulbricht.
Ja, sagt auch sehr viel. Jedenfalls ist dieser Film dann eben nicht ausgestrahlt worden, sondern der wurde dann erst nach der Wende nochmal wieder publiziert. Ne? Also der ist dann in der Versenkung verschwunden. Spannend ist dieser Film jetzt, weil Becher in diesem Film auftritt.
Ja, 1997 gilt als das Jahr der Uraufführung dieses Films, weil er wurde abgesetzt, 1953 ist nie gezeigt worden, nie veröffentlicht und dann sozusagen in einem ganz anderen Kontext dann im Deutschen Historischen Museum uraufgeführt und vorgestellt worden. Der Film ist aufwendig produziert, also der ist sehr teuer, sehr aufwendig gemacht, eben eine Hagiographie auf Ulbricht, die dann nicht mehr genehm war. Die Regisseure waren Ella Ensnick und Theo Grandi und bei der Musik, das ist auch wieder interessant, das ist von Ottmar Gerstner und Ernst Hermann Mayer, der ein ganz wichtiger, auch war sozusagen der Staatskomponist der DDR, von ihm ist die Musik. Und in diesem Film gibt es eine Passage, in der Becher selber auftritt, als Person und auch mit Stimme. Und zwar erzählt Becher die Biografie von Walter Ulbricht ungefähr bis in die Zeit um 1945. Und vielleicht so als Vorinformation zu dieser kurzen Audiopassage, die wir jetzt einspielen, dass man so ein bisschen weiß, was da zu sehen ist und was da, worum es da geht. Also Becher wird von Kindern besucht und er wird befragt, ach, sag uns doch, lieber Hans, wer war denn der liebe Walter Ulbricht? Und er erzählt das, liebe Kinder, kommt, ich erzähle es euch. Und das tut er. Und dann spricht er zu den Kindern. Und diese konkrete Kinderszene, also Becher wird im Büro von den Kindern besucht, das blendet dann über auf prächtige Landschaftsaufnahmen, romantische Darstellung der Kindheits- und Jugendorte von Walter Ulbricht. Und dann endet dieser Auftritt von Becher, der ist vergleichsweise kurz. Und dann geht es sozusagen auf einer anderen Ebene dann durch den Erzähler weiter. Und diese kurze Passage, wo Becher im Ulbricht-Film auftritt, die hören wir jetzt.
So, jetzt setzen wir uns hier an den Tisch ein bisschen zusammen.
Lieber Johannes Erbecher, könnten Sie uns nicht ein bisschen über die Jugend von Walter Ulbricht erzählen?
Ja, wahrscheinlich wisst ihr, dass ich ein Buch über Walter Ulbricht geschrieben habe. Und ich habe hier noch einige Fotografien liegen, die ich zu diesem Buch gebraucht habe. Und vielleicht erkläre ich die euch. Und dann werden wir schon etwas aus dem Leben des jungen Walter Ulbricht erfahren.
Seht diese freundliche mitteldeutsche Landschaft. Umgibt Leipzig, die Geburtsstadt unseres Genossen Walter Ulbricht. Steigen am Rande der Stadt auf und lassen weithin ihren Rauch wehen. Wie oft mag der junge Walter dort hinausgewandert sein? Er betrachtete voll Freude die herrliche Natur, seine schöne deutsche Heimat, aber zugleich auch beobachtete er die Menschen, die in die Fabrik gingen und die gar keinen glücklichen Eindruck machten. Denn sie mussten schwer arbeiten, um notdürftig leben zu können. Die Fabrikbesitzer beuteten sie aufs Schändlichste aus, um ihren eigenen Reichtum zu vermehren, noch und noch. Wenn Walter Ulbricht sich an seine Kindheit erinnert, so spricht er von einer guten Kinderstube, in der er das Glück hatte, aufzuwachsen. Er meint, dass er das Glück hatte, als Kind solcher Eltern geboren zu werden, die stolz darauf waren, dass sie aus der Arbeiterklasse stammten und die schon von früh auf ihr Kind zum Klassenbewusstsein erzogen haben. Walter war ein guter und fleißiger Schüler. Er wusste nämlich, dass man lernen muss, um einmal im Leben seinen Mann zu stehen. Besonders dann, wenn man gegen Ausbeutung und Unterdrückung kämpfen will. Hier seht ihr die Schule, in die Walter Ulbricht gegangen ist. Als er lesen konnte, las er den Eltern immer aus dem Arbeiterblatt vor, der Leipziger Volkszeitung. So wurde sein politisches Interesse geweckt und als die Arbeiterschaft einmal in den Streik gegen die Unternehmer trat, nahm Walter ein Paket Flugblätter und verteilte sie. Später besuchte er die Gewerbeschule, die, wie ihr seht, ein schönes Bild deutscher Baukunst darstellt. Nachdem er seine Lehrzeit als Möbeltischler beendet hatte, ging er auf Wanderschaft. Er wanderte durch einen großen Teil Europas, wobei er immer bemüht war, die Sitten und Gebräuche anderer Völker zu studieren, sich selber weiterzubilden und vor allem die Lage der Arbeiterschaft in den verschiedenen Ländern kennenzulernen. Die Lust am Lernen, die Freude am Wissen, Anständigkeit und Sauberkeit des Charakters zeichneten unseren Genossen Walter Ulbricht schon aus in seiner Jugend. Seine Freunde wussten, dass man auf ihn sich verlassen konnte, als auf einen jungen Genossen, der der Sache der Arbeiterschaft treu ergeben ist und ihr auch die Treue halten wird sein ganzes Leben lang.
Darum auch, meine ich, ist Walter Ulbricht, der deutsche Arbeitersohn, für euch und für die ganze deutsche Jugend ein leuchtendes Vorbild.
Ja, man weiß gar nicht so recht, wo man anfangen soll.
Nicht wirklich, nein.
Es ist interessant, es sind sehr viele wichtige Lebensstationen natürlich von Ulbricht jetzt hier drin, wobei man sieht, dass Becher sich auf die Kindheit vor allem fokussiert, also auf das, was anschlussfähig ist für sein Publikum. Also das versucht er ja so, ne? Also hier seht ihr die Schule und schaut mal, an Walter Ulbricht könnt ihr sehen, dass man immer lernen muss, damit man sich einsetzen kann gegen Ausbeutung, und so versucht er das halt.
Mhm. Eben auch diese Solidarisierung, diese Allianz mit der Jugend. Also das ist uns auch öfter schon begegnet, dieser Gedanke, dass sich Politik vordergründig an Kinder, an Jugendliche wenden muss, weil die ja die Zukunft gestalten werden. Also dieser Anspruch wird hier ganz deutlich im Text und natürlich auch im Bild, weil eben diese Schulklasse Becher besucht und ihn nach Ulbricht befragt. Und dann gibt er bereitwillig Auskunft auf die Art, wie wir eben gehört haben. Ich finde auch sehr bezeichnend den Beginn. Das ist so ein ganz interessantes Detail. Man hört es ein bisschen schlecht, man muss genau hinhören, aber die Kinder begrüßen Johannes Herr Becher mit dem Wort Freundschaft, und er erwidert dann Freundschaft. Also das war ja, es gab ja lange Zeit in der DDR den Versuch, dieses Freundschaft als Gruß und Gegengruß zu etablieren, was nicht gelungen ist dauerhaft. Das kommt hier vor, dem begegnet man hier. Also der Gruß, Freundschaft, und darauf sagt jemand anderes dann eben Freundschaft als Gruß.
Mhm. Ja, also das ist natürlich ganz klar Propagandamaterial, ne? Das kann man gar nicht anders so sagen, wo wirklich genau versucht wird, genau diese ganzen Punkte zu setzen, ne? Also den neuen Gruß zu etablieren, der eben mit dem Sozialismus verkoppelt ist, dann irgendwie sich an die Kinder zu wenden und Walter Ulbricht so als das leuchtende Beispiel, der eben von früh an schon sich für die Arbeiterschaft eingesetzt hat. Das wird ja hier alles so schön erläutert, und das ist so schön, irgendwie Becher, der als so Garant auftritt, ne? Manchmal sagt man auch so Märchenonkelartig, ne? Und dann geht der Film eigentlich erst über in eine andere Stimme, und dann entwickelt sich das so, was hat Alter Ulbricht so getan und so weiter. Also dann taucht Becher auch nicht mehr auf. Es ist überhaupt eine interessante Entscheidung, dass der so diesen Anfang da macht, und dann spielt er im Film aber keine Rolle mehr.
Nein, der spricht nicht mehr, tritt auch nicht mehr auf. Das ist sehr interessant. Er hat ja auch, er erwähnt da dieses Buch. Er sagt, ich habe über Walter Ulbricht ein Buch geschrieben. Mir scheint, sachlich stimmt das nicht ganz, beziehungsweise es tun sich da Fragen auf. Kann ja sein, dass er es schon geschrieben hat, aber veröffentlicht lag es noch nicht vor. Er hat tatsächlich ein Buch über Walter Ulbricht geschrieben.
Genau, das ist die Ulbricht-Biografie, genau.
Dieses Buch trägt den Titel Walter Ulbricht, ein deutscher Arbeitersohn, und erscheint dann gedruckt in der ersten Auflage 1958, im Todesjahr von Becher.
Ja, also das kann schon sein, dass das vorgelegen hat, das müssen wir nochmal nachschauen, das habe ich jetzt auch nicht mehr im Kopf. Aber was ich natürlich weiß, ist, das ist halt so eine bis relativ lustlos heruntergeschriebene Biografie, und da sieht man eben auch wieder diesen Widerspruch, ja, dass Becher einerseits so als Staatsdichter fungiert und dann kriegt er irgendwie die Aufgabe, schreibt doch mal eine Biografie über Walter Ulbricht, weil die brauchen wir jetzt, und dann macht er das und tritt eben auch öffentlich auf, so als der Hagiograph, aber gleichzeitig hat er eigentlich gerade bei dem keine Lust. Ich meine, das ist so nett, das wird das da wird er sicher Lust gehabt haben, weil das klingt auch nach Becher, aber diese Biografie, die ist halt so relativ nüchtern und uninspiriert runtergeschrieben. Das ist irgendwie ganz anders. Also sieht man wieder diese Widersprüche irgendwie zwischen diesen zwei Rollen, die er da hat.
Ja.
Ja, mit diesen Widersprüchen enden wir, glaube ich, heute erst einmal. Also es ist ja so, kann man vielleicht noch ergänzen, Becher war ab 54 dann Minister, und das war jetzt offiziell bis zu seinem Tod, aber es ist so, dass es 56, da gab es diese ganze Auseinandersetzung um Lukasch und um den Ungarnaufstand, und dann gab es so antistalinistische Bestrebungen. Jedenfalls hat das dazu geführt, dass es ganz viele Reinigungsprozesse gab, und Becher war dann nur noch offiziell im Amt, aber eigentlich hat ihn schon Alexander Abusch ersetzt, der ja dann später auch offiziell sein Nachfolger wurde. Also diese letzten zwei Jahre, da ist Becher so ein bisschen in einem Zwischenraum und da, das sind sehr, sehr konfliktbehaftet. Und wir werden, wenn wir dann in der letzten Folge jetzt über den Roman Wieder anders sprechen, an dem er noch gearbeitet hat, das glaube ich nochmal ein bisschen wieder aufnehmen, um einfach das noch abzurunden. Also diese politische Arbeit von Becher, die ist nie ohne Spannung jetzt in der DDR. Ich glaube, das haben wir heute schon gesehen. Und man sieht auch, wie sich so ein bisschen sein literarisches oder literaturtheoretisches Agieren auseinanderentwickelt mit dem, was er öffentlich macht, oder dass da so Konflikte auftreten, dass er viel differenzierter ist oder eben auch mit Sachen beschäftigen, dass er sich damit auseinandersetzt, die er öffentlich natürlich so in der Rolle als Politiker nicht sagen kann.
Damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir verabschieden uns, Toni Bernhard
und Christine Eichhorn, und freuen uns, wenn alle beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Das war Wieder anders, der Johannes R. Becher Podcast mit Christine Eichhorn und Toni Bernhard.